Ja, ihr seht, die Jugend rückt nach. Ne? Ja, für gute Komplimente sind wir immer offen. Ne? Ja, unser Thema nochmal, damit ihr euch erinnert, wir gefallen Gott nicht Menschen. Da gibt es noch ein Unterthema, das habe ich dem Bernhard nicht verraten. Und ich wollte auch noch für mich was übrig lassen. Und das heißt, das Vorbild der Apostel in der Verkündigung und der persönlichen Anteilnahme. Also es geht darum, dass wir nicht nur das Wort verkünden, das ist zwar wichtig, aber dass wir nicht nur als Anprediger gelten, sondern auch als Beziehungsperson. Das heißt, dass wir voneinander wissen, dass wir uns umeinander kümmern. Das ist nicht so wie in den Sekten, weil es sind ja etliche, die auch aus einer Sekte kommen, ich im Übrigen auch. Dass man den Leuten nachspioniert, das lehne ich ab und ihr sicher auch. Aber das hat nichts damit zu tun, was wir hier bei unseren Glaubensvätern, und die Apostel rechne ich dazu, lernen können, was dieses Thema betrifft. Also in 1. Thessalonicher Kapitel 2, das ist jetzt quasi die Fortsetzung vom letzten Mal, da wollen wir mal schauen, wie Paulus jetzt argumentiert, den Thessalonischern gegenüber und natürlich auch uns, weil das, was die bekommen haben in ihrem Brief, gilt ja der ganzen herausgerufenen Gemeinde. Und wenn du einer von denen bist, dann bist du auch hier angesprochen. Im Kapitel 2, ich fange mal in Vers 1 an. Ich will die Verse jetzt gar nicht alle lesen. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, lese ich die am Ende nochmal, weil dann wirst du vielleicht ein ganz anderes Gefühl haben für diese Worte, die, wenn ich sie jetzt lese, vielleicht gar nicht so ankommen. Also Vers für Vers, zumindest ziemlich, wollen wir uns an diesen Gedanken nähern, die Paulus hier uns erklären will. Also er sagt hier im Vers 1, ihr selbst wisst oder nehmt wahr, Brüder, dass unser Eingang zu euch nicht vergeblich war. Das Wort Eingang ist etwas seltsam. Man müsste eigentlich sagen, seine Predigt, sein Umgang mit ihnen, sein Verhältnis, was er zu ihnen hatte, war nicht vergeblich. Und in Kapitel 2, in Versen 11 und 12, die will ich jetzt mal lesen, da macht er ja deutlich, was das eigentlich ist, von dem er hier spricht. Das betrifft dann den dritten Teil, den ich demnächst irgendwann mal hier vortragen darf, wenn der Herr will. Also 1. Thessalonicher 2, die Verse 11 und 12 heißt es, denn ihr wisst oder nehmt wahr, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder herbeiriefen, trösteten, bezeugten, dass ihr des Gottes würdig wandelt, der euch beruft in seiner Regentschaft und Herrlichkeit. Merkst du was? Jeden Einzelnen. Er hat also sich mit jedem Einzelnen beschäftigt und hat sie zur Seite gerufen, ihnen zugesprochen, das Wort kann man mit zusprechen, auch übersetzen, hat sie getröstet und so weiter und hat gesagt, das finde ich bemerkenswert, ihr seid welche, die des Gottes würdig wandeln. Also jetzt musst du wissen, dass die Versammlung im ersten Jahrhundert, ob das die Thessalonicher waren oder die Korinther, Galater, egal wen du nimmst, die waren alles genauso Leute wie wir. Glaube ja nicht, dass die besser waren oder schlechter. Da ist kein Unterschied. Also müssten doch auch wir heute feststellen können, dass wenn wir ein gutes Verhältnis zueinander haben, im Sinne von, wir wissen voneinander, sagen können, jawohl, ihr wandelt des Gottes würdig. Und der Bruder Mössinger hat vor etlichen Jahren mal gesagt, würdig ist ja niemand, wenn er uns nicht würdig macht. Und wenn wir das aus dieser Sicht sehen, dann wissen wir, das kam auch ja schon im Eingang etwas mit zum Tragen, dass wir in Christus natürlich Heilige sind, Würdige, Geliebte. Das gehört ja dazu, er gebraucht uns. Und jetzt musst du in dein Leben gucken, wann hast du mit wem irgendwo schon mal über das Evangelium geredet. Und damit warst du ein von Gott Gebrauchter und deshalb Heiliger. Und von daher, aus dieser Situation heraus, können wir also auch sagen, ihr wandelt des Gottes würdig. Und heute geht es ja um die Verkündigung des Evangeliums. Das ist nicht vergeblich, sagt Paulus. Er ist nicht vergeblich gelaufen, hat er auch den Korinthern geschrieben. Aber, und ich will nochmal einen Vers lesen aus 1. Korinther 15, 10. Wir sollen jetzt nicht denken, jetzt sind wir so toll und können das alles. Paulus war sich bewusst, warum. In 1. Korinther 15, 10, da sagt er, wie viel er alles arbeitet. Und dann heißt es, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade hinein in mich ist nicht leer gewesen, sondern mehr als sie alle mühe ich mich. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes samt mir. Also merkst du auch hier wieder, keine Eigenleistung. Also alles, was du kannst, was du geschenkt bekommst, hast du von oben bekommen. Soll sich keiner rühmen, dass er so gut ist oder was er alles weiß oder wie auch immer. Nein, sondern es ist von Gott geschenkt. Und wenn es hier darum geht, Gott zu gefallen, wenn ich Menschen, dann muss ich wissen, wie Bernhard schon gesagt hat, der Wortgrund gilt. Und da ist egal, was die Leute denken. Uns interessiert das Wort und was das Wort sagt. Und jetzt war Paulus einer, wie es weiter heißt in Vers 2, also wir sind immer bei 1. Thessalonicher Kapitel 2, da kannst du das reinlegen oder was, wie du das auch immer machst. Und da kehren wir immer wieder hin zurück. Und jetzt sagt er hier in Vers 2 ja noch bemerkenswerterweise, sondern, Einschränkung, obwohl wir vorher, wie ihr wisst, in Philippi gelitten hatten und missachtet worden waren, wurden wir freimütig, in unserem Gott zu euch das Evangelium des Gottes zu reden, in vielem Ringen. Ja, die sind vorher verachtet worden, geschlagen worden. Wenn du die Apostelgeschichte liest, im Kapitel 16, da sind sie im Gefängnis. Dann lesen wir weiter, da steht er vor Gericht, Paulus, und sagt, warum stehe ich vor Gericht? Wegen der Erwartung meiner Väter oder unserer Väter, also wegen seines Glaubens. Der war ständig unter Strom. Der ist ständig an Synagogen geflogen, also nicht mehr hingegangen, hat er den Nationen gepredigt. Und wenn er hier in diesem Vers sagt, wir wurden freimütig, was heißt denn das? Freimütig, das Wort könnte man wiedergeben mit nach allen Zeiten hinfließend. Also wenn du vom Wort begeistert bist und getragen, dann tust du jede Gelegenheit nutzen, um auch mal darüber zu reden. Also man merkt, dass, ob das so jemand ist. Also es fließt nach allen Seiten. Und jetzt haben wir eine interessante Feststellung von Paulus im 1. Thessalonischer Brief auch, in Kapitel 1 und Vers 5, wo er diese Freimütigkeit mit dem Evangelium verbindet und noch einen ganz bestimmten Begriff gebraucht, der ja wichtig ist zum Verständnis dieser Argumentation des Verses 2. Also 1. Thessalonicher 1, im Vers 5, da heißt es, denn das Evangelium unseres Gottes erging an euch nicht im Wort allein, ja wie denn noch, sondern auch in Vermögenskraft, in Dynamis und im Heiligen Geist und vieler, jetzt kommt ein schönes Wort, voll Gewissheit, so wie ihr wahrnahmt, wurden wir bei euch derartige euretwegen. Also das Evangelium erging in der Dynamis Gottes und voll Gewissheit, wirklich völlig getragen. Im völlig getragen sein, wenn ich weiß, was das Evangelium ist, wenn ich völlig getragen bin in diesem Evangelium und nach allen Seiten fließe, dann bin ich so einer, von dem Paulus hier redet. Und jetzt passiert Folgendes, weil das Thema ist ja, wir wollen Gott gefallen, nicht Menschen. Wenn du das glaubst und das von dir fließt und du dich völlig getragen fühlst in diesem Evangelium, was meinst du, was die Leute zu dir sagen? Nicht nur die Ungläubigen, auch die Frommen. Was die sogenannten Frommen, das Wort gefällt mir eigentlich gar nicht. Ist aber ein anderes Problem. Da passiert Folgendes. Also in der Apostelgeschichte gibt es etliche Beispiele dafür. Da gab es einen Aufruhr in Ephesus. Wer waren das für Leute, die da einen Aufruhr gemacht haben? Das waren die Gläubigen der damaligen Zeit aus den Juden. Die haben gesagt, was der da predigt, ist unmöglich. Also was passiert, wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen, wenn du in diesem Wort so stehst, nach allen Seiten fließt und weißt, du bist völlig getragen und hast das Evangelium, da gibt es Leute, die das dich beneiden, Gläubige, reden nur von Gläubigen, die beneiden dich, weil du ganz aus der Gnade leben kannst. Und die meinen, sie müssen mit ihrer Leistung ihre Rettung vollbringen. Und jetzt entsteht Neid. Also sie unterschwellig denken die, also ich habe da etliche Erfahrungen gemacht, unterschwellig denken die, ich hätte es auch gerne so, ne? Der muss gar nichts machen und wird gerettet und ich muss mich anstrengen, damit ich gerettet werde. Das ist also ein völlig falsches Denken. Unser Bruder Daniel Muhl hat einen interessanten Vortrag gehalten in Berlin. Der erscheint in dem Wort-Inzest vom Juli, habe ich dann mal reingedruckt. Da geht es um den Spiegel und vorweg gesagt, das ist genau das. Das Wort ist wie ein Spiegel. Das heißt, das Alte Testament, da steht, wenn du das tust, wirst du leben. Und im Neuen Testament steht, ihr seid gerettet und jetzt benehmt euch ordentlich. Und das ist ein Unterschied. Und jetzt guckst du in den Spiegel, wenn du morgens in den Spiegel guckst, oder egal wann, siehst du dich ja immer seitenverkehrt. Also niemand sieht sich richtig rum, ne? Ist euch das bewusst, ihr Frauen, ne? Also wenn du in den Spiegel guckst, bist du verkehrt. Du bist gerade rumgedreht. Weil was links ist, ist rechts, ne? So, das kannst du nur ändern, wenn du noch einen Spiegel nimmst und mit dem Spiegel in den Spiegel guckst, dann bist du wieder richtig rum. Und jetzt müssen wir das Alte Testament, wenn wir da reingucken, ist das der Spiegel, alles seitenverkehrt. Und wenn du das Neue Testament nimmst, ist der zweite Spiegel und dann siehst du mit dem zweiten Spiegel den ersten Spiegel und siehst dann richtig rum. Ne? Also tu was, damit du lebst, heißt im Neuen Testament, du lebst und jetzt tu was. Und so hat er das erklärt. Ich fand das ganz toll, der Gedanke. Und daran erkennen wir, die sind jetzt neidisch, weil die gucken nur in einen Spiegel. Und wir haben zwei. Ne? Wir gucken in zwei Spiegel und sehen das richtig rum. Und dann gibt es aber noch welche, die sind nicht neidisch, sondern die verfolgen dich und bedrängen dich. Das ist die andere Sorte, weil du ihre Traditionen brichst. Das heißt, das Wort gibt uns ja gewisse Maßstäbe vor. Mit der Zeit merkst du, was die Tradition verbogen hat und dann machst du das nicht mehr. Solange du davon nur redest, dann sagen die, okay, der spinnt. Aber wenn du ernst machst damit, dann wirst du anfangen in deiner Familie, bis hin in deinem Bekanntenkreis, Ärger kriegen. Ne? Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du an ihren Traditionen kratzt. Also das war Verfolgung, das ist dem Paulus passiert. Da die ganze jüdische Tradition über den Bord geworfen hat, gesagt, vergiss euer Gesetz. Ne? Das sagt das nur am Juden, ne? Heute im orthodoxen Juden, ich schmeiße gleich Steine. Da hat sich noch nichts geändert. Also wir sehen hier, wie Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort scheidet zwischen Geist und Seele und Gelenk und Mark und was da alles stehen. Also das Wort ist das Trennende. Und das ist, wir werden nachher noch ein Wort von Jesus lesen, ja auch gewollt. Gut, also das muss uns klar sein, wenn wir freimütig sind, von dem Paulus hier redet, und das Evangelium so verkünden, wie es da geschrieben steht, kriegst du Ärger. Das musst du vorher wissen. Ne? Also entweder nehme ich den in Kauf, oder ich gehe da einen großen Bogen drumherum. Aber wenn du vom Wort ergriffen bist, kannst du das nicht. Und deswegen wirst du Ärger kriegen. Das ist normal. Ich habe schon genug gehabt, ich weiß, wovon ich rede. Also, aber mach dir nichts draus, das macht dich frei. Ne? Weil alle die nicht dazu passen, die meiden dich und dann hast du herrliche Ruhe. Weil es kommen nur die auch auf dem Wort gegründet sind. Und das ist ja der Zweck des Ganzen. So, jetzt sagt er im Vers 3, unser Zuspruch ist nicht aus Irrtum, aber auch nicht aus Unreinheit, aber auch nicht aus Betrug. Also nicht aus unser Zuspruch, das ist schon mal wichtig. Es geht nicht nur um Lehre, verstehst du? Wir haben ja viel Lehre auch hier in unserer Wortgemeinschaft, das ist mir schon klar. Wir werden auch hier hin und wieder als kopflastig bezeichnen oder sonst noch irgendwas. Das ist auch nicht mein Problem, das ist das Problem dessen, der das so sieht. Also die Lehre ist wichtig, keine Frage. Gesunde Belehrung redet Paulus mehrfach von. Aber der Zuspruch gehört dazu, also der persönliche, packende Zuspruch, das Miteinander, das gehört dazu. Und jetzt dürfen wir das eine nicht mit dem anderen ausspielen oder gegen das andere ausspielen, sondern es gehört beides zusammen. nur Zuspruch, Erlebnis, Gottesdienst oder was da alles gibt, Power Night und wie die ganzen neudeutschen Worte heißen, das macht ja dem einen oder anderen Gefallen, aber ich finde, es gehört beides zusammen. Man muss das menschlich Zugängliche mit dem Wort der Lehre verbinden können, darum geht es. Das hat nichts mit Verschachern zu tun, dagegen ist Paulus auch. Und er klagt auch die Leute an, das kann man im Timotheusbrief lesen, 1. Timotheus 6, 5, dass es Leute gibt, die das Evangelium missbrauchen, indem sie daraus Kapital schlagen. Das hat nichts mit dem Vollzeitprediger zu tun oder was, die da unterstützt werden von den Versammlungen oder die Prediger, die rumreisen oder was auch immer. Das ist ja in Ordnung. Aber wenn das einer macht, weil er Geld verdienen will, viel Geld verdienen will, dann wäre das falsch, ne? Wenn einer viel predigt und dafür auch mal viel kriegt und das ordentlich verwendet, ist das ja in Ordnung. Und nur, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Wortverkündigung vom Einkommen abhängig machen. Dann wäre das wieder genau das. Dann muss ich nämlich das predigen, was ich predigen muss, damit ich mein Geld kriege und nicht das, was geschrieben steht. Also wenn ich in so eine Lage käme, wäre für mich ganz schrecklich. Ich kann immer sagen, ich kann überall predigen, was ich will, beziehungsweise was der Herr will und was geschrieben steht, weil ich kriege mein Geld von der Rentenanstalt da irgendwo. Ne? Und das reicht zum Leben und der Rest vergiss es. Ne? Also wichtig ist, dass der Verkündiger, von dem Paulus hier redet, nicht abhängig ist von denen er predigt. Und da kommt noch das Wort Betrug hier in dem Vers vor. Also wenn ich Gott gefallen will, kann ich kein Geschäft draus machen und zum anderen auch nicht mit Betrug lehren. Das ist für mich der größte Betrug in der heutigen Zeit in den frommen Gemeinden, Land auf, Land ab. Und ich habe mir etliche angeguckt und ich weiß, wovon ich rede. Ist ein Punkt, der mir ganz besonders auffällt. Paulus sagt mal im 1. Korinther Kapitel 1, das sind Leute, die sagen, ich gehöre zum Apollos, ich gehöre zum Paulus und was weiß ich. Und dann sagt er, ist denn der Christus getrennt oder zerteilt? Wir gehören nach dem Christus. Und wie passiert das? Er sagt auch, warum? Er sagt, ich bin froh, dass ich von euch nicht so viele getauft habe, sonst würdet ihr nämlich mir hinterherlaufen. Also, wenn du heute verbindlich zu einer Gemeinde gehören willst, musst du dich da taufen lassen. Ich habe das Originalton gehört, nicht nur einmal. Das ist unbiblisch, das ist völlig unbiblisch. Ich habe nichts gegen die Taufe, wenn sie ordentlich gemacht wird und das einer will, machen wir das auch. Aber ich werde nicht predigen, du musst dich taufen lassen oder du dürfst dich nicht taufen lassen, ist beides falsch. Aber zu sagen, du musst getauft werden, damit du bei uns hier sitzen dürfst als Mitglied, das ist völlig gegen die Schrift, das ist Betrug. Genau der Betrug, den Paulus hier anmahnt, nämlich Menschen an sich zu binden durch traditionelle Riten. Das ist unbiblisch. Eben Betrug. Und deswegen binden wir Menschen nicht an uns, egal wie. Hier kann jeder kommen und gehen, wann er will. Das heißt nicht, dass wir uns um keinen kümmern. Das würde jetzt am Anfang der Predigt widersprechen, wenn ich sage, wir sprechen uns zu und kümmern uns umeinander. Hat ja damit nichts zu tun. Aber nicht festhalten, binden, krallen und die Leute mit irgendwelchen Versprechen in eine Gemeinde locken oder anbinden wollen. Das gehört sich nicht. Ganz klare Ansage hier von Paulus. Im Vers 4 sagt er dann, sondern, wieder Schlussfolgerung, so wie wir von Gott geprüft und als bewährt befunden worden sind, stell dir vor, mit dem Evangelium betraut zu werden, also reden wir nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist ja der Vers, von dem das Thema herkommt. Also, die Evangeliumsverkündiger, die wortgemäß verkündigen, sind von Gott geprüft, meistens hier. Die Bibel redet von geprüften Mitarbeitern. Gott vertraut also sein Evangelium nicht irgendjemanden an, sondern ganz bestimmten geprüften Mitarbeitern. Jetzt können wir nicht sagen, jeder, der aus der Bibel vorliest und Evangelium verkündet, wäre jetzt so einer. Da gibt es genug, die den Heilsplan Gottes völlig falsch interpretieren. oder die eigentlich gar kein Evangelium predigen. Die kann ich hier an dieser Stelle nicht finden in diesem Text. Also das ist für mich kein von Gott geprüfter. Gott würde doch keinen prüfen und sagen, ja, ist in Ordnung, du kannst mich als endlosen Quäler verkünden, das ist in Ordnung. Das genehmigt er, keine Frage, aber das ist nicht von ihm geprüft und als bewährt befunden. Das ist völlig gegen das Wort. Das ist das, was Paulus sagt in Galater 1, das ist kein Evangelium, sondern ein anderes Evangelium. Er ist ja noch höflich, er nimmt das Wort Evangelium. Ich würde das ja gar nicht machen. Das ist ja gar kein Evangelium, weil das heißt nämlich gute Nachricht. Wo ist da die gute Nachricht? Gut, und jetzt wird an unser Thema denken, Gott gefallen und nicht Menschen. Jetzt gibt es Maßstäbe, Kriterien, der Bernhard hat schon ein paar vorgelesen am Anfang. Und ich will mich nur auf vier beschränken, die hier zum Thema passen. Und ein Kriterium ist, du musst an irgendeiner theologischen Universität studiert haben, so und so viele Semester, damit du als Prediger vor einer Gemeinde stehen dürfst. Ich habe das Maß, wie lange ich gesucht habe im Neuen Testament, ich finde da nichts mehr. Es gibt keinen Hinweis, weil ich glaube, die hatten so eine Universität noch gar nicht damals. Es gab große Bildungsanstalten auch bei den Griechen. Also jetzt habe ich die Prediger von damals mir angeguckt. Paulus, Petrus, Lukas, war ein Arzt, ein studierter Mann. Aber von Theologiestudium in diesem Sinne habe ich im Neuen Testament nichts gefunden. Jetzt kannst du sagen, gut, das gab es damals noch nicht, das hat sich ja geändert. Was heißt denn Theologie? Also für mich ist Theos Gott und Logos das Wort, also Gottes Wort studieren. Ne? Weil das habe ich gemacht, schon 30 Jahre oder 40, weiß gar nicht wie lange. Und unter euch etlichen auch. Ne? Also sind wir doch alles Theologen, oder nicht? Ja, keine Frage. Ne? Und meinem letzten Geschäftsführer in der Firma, wo ich war, der mich dann rausgeschmissen hat, glücklicherweise, der hat mich immer gefragt, was ich denn sonst noch so treibe. Und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe theologische Fachbücher. Da hat er mich angeguckt, der spinnt. Ne? So irgendwie, das kann eigentlich gar nicht sein. Und ich habe dem das auch mal gezeigt, da konnte er damit nichts anfangen. Also, ich habe das auch direkt so verwendet, weil ich fühle mich als Theologe, ne? Als einer, der vom Gotteswort redet. Nichts anderes ist das doch. Also das kannst du da auch. Ne? Da brauche ich ja keinen Zettel für, wo drauf steht, dass mir irgendein Mensch bescheinigt, ich hätte das jetzt mit Prüfung bestanden oder was. Da gibt es keine Prüfung, Heinz.
Die ganze Theologie, die kirchliche, schon von der jüdischen angefangen, die soll die Scheine auch, hat den katastrophalen Fehler, weil sie von Anfang an bis heute durch Nichtwissen Philosophie.
Danke für den Hinweis, genau. Katholizismus heißt sogar, ohne Philosophie gäbe es denn gar nicht. Ja, und. Ja.
Der Ratzinger hat es gesagt.
Das ist der Mann in Rom. Ne? Gut. Zu dem komme ich nachher, glaube ich, auch nochmal irgendwo. Muss man auf die Uhr gucken. Ja, könnte noch klappen. Also, jetzt vier Kriterien, damit wir nicht nur Theorie betreiben. Also, das mit der Theologie kannst du vergessen im traditionellen Sinne, sondern nur im wörtlichen Sinne, ja. Dann bin ich Theologe und hier noch etliche auch. Galater 1, Vers 10. Ein Kriterium. Trifft ja 100% unser Thema. Überzeuge ich denn jetzt Menschen oder gar Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Sklave nicht. Also, Galater, die wollten zurück zum Gesetz und so weiter, erkennt das. Und jetzt sagt er hier ganz deutlich, ich dürfe nicht Menschen gefallen. Also wenn ich Menschen gefalle, da ist irgendwas faul. Ne? Wenn ich jetzt als Prediger Tausende von Leuten begeistern würde, gibt in Amerika eine Kirche von dem Schuler, heißt er, mit 144.000 Fenstern und so. Als ich euch alle noch nicht kannte, habe ich mir das im Fernsehen manchmal angeguckt und habe gedacht, das ist toll, sowas möchte ich auch. Ne? Davon habe ich geträumt, ne? Als ich habe ja bei Zeugen Jehovas auch Kongresse mitgemacht und vor 10.000 Leuten gesprochen. Das mitorganisiert und so weiter. Also da habe ich immer gedacht, wenn man das jetzt biblisch machen würde, und dann müssten das auch so viele sein. Ne? Das war für mich so der Traum. Es gibt so ein paar Stellen, ich war ja viel im Außendienst, da kann ich dir noch zeigen, wo ich da mittags in der Mittagspause von geträumt habe, wie das mal sein wird. Ne? Und jetzt seht ihr, wo ich gelandet bin. Ne? Und ich finde das gut so. Bei denen, die worttreu sind, und das sind nicht viele, und die nur das Wort hören wollen, das sind auch nicht so viele. Und jetzt weiß ich aus der Schrift heraus, genau das ist eigentlich der richtige Weg. Es geht nicht um die Bekehrung von Massen. Also, wenn wir Menschen gefallen wollen, dann musst du ganz anders predigen, als wir das machen. Und als das Wort uns das sagt, weil dann wirst du auch viel Zuspruch haben. Und wenn wir das nicht machen, dann ist die Gruppe eben etwas kleiner. In Römer 15, Vers 16 ist ein zweiter Hinweis. Es gibt natürlich noch viele, das ist nur eine kleine Auswahl, die mir wichtig ist. In Römer 15, Vers 16, da sagt Paulus von sich, was er ist. Er sagt hier, er ist ein Amtender Christi Jesu, ein Liturg, das steht da im Grundtext. Ein Amtender Christi Jesu für die Nationen. Und was macht er da? Priesterlich wirkend am Evangelium Gottes, auf das die Darbringung der Nationen akzeptabel werde, geheiligt wurden im Heiligen Geist. Priesterlich wirkend am Evangelium. Was macht ein Priester? Ich dachte, das ist mal alttestamentlich, vermittelt so zwischen Gott und Menschen, steht es irgendwo dazwischen. Das kannst du in dieser Form heute ja nicht mehr sagen, aber das Rezept ist noch das gleiche, weil auch die Leibesgemeinde priesterliche Aufgaben hat. Wenn die Offenbarung liest, kommt das auch wieder zum Tragen, beim Petrus steht das. Nämlich den Menschen zu sagen, dass da einer ist, der sich um sie kümmert. Verstehst du? Das ist unsere Aufgabe, der für sie alles geregelt hat. Und dieses priesterliche Dienen, das Interesse am Menschen, das ist es, was Gott gefällt, und nicht das Interesse am Menschen, damit mir möglichst viele Leute nachlaufen. Das wäre verkehrt. Dann haben wir noch zwei Hinweise beim Timotheus. Ich lese aus 2. Timotheus 1, Vers 8. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt Paulus dem Timotheus, schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, aber auch nicht meiner, seines Gebundenen, sondern leide Übles mit für das Evangelium, gemäß der Vermögenskraft Gottes. Mitleiden für das Evangelium. Also wenn du das Evangelium, das gesunde Wort, mit dem Paulus auch zum Timotheus schreibt, verkündest, gibt es Drängnisse. Und jetzt dürfen wir, uns ist das ja so gering, du musst ja mal an die Zeit denken, wo Paulus das gemacht hat, war das viel schlimmer. Jetzt dürfen wir, auch wenn es mal solche Zeiten gibt, in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis, vor allem wenn du deine Kirche wechselst aufgrund solcher Erkenntnisse, dann kriegst du Drängnisse. Und jetzt dürfen wir mitleiden für das Evangelium. Also diese Bereitschaft muss da sein. Wenn jemand jetzt das Wort anpasst, um keinen Ärger zu kriegen, dann würde der nicht darunter fallen. Also konsequent, gerade Linie, darum geht es. Zweiter und letzter Hinweis beim Timotheus, Kapitel 3, Vers 10. Nicht im 1. Timotheus, Entschuldigung. 1. Timotheus 3, Vers 10. Noch ein Hinweis. Ich hab's auch gleich. So, dann geht es um das Verhalten der Diakone, der Diener, aber das trifft auch Älteste zu, auch Verkünder, Evangelisten etc. Da sagt er, auch diese aber sollen vorher geprüft werden, dann sollen sie dienen, wenn sie unanklagbar sind oder unbezichtigbar. Also das muss einer sein, der eben einen guten Ruf hat. Ne? Wenn du draußen bekannt bist als Schläger oder Zechbriller oder was weiß ich. Ne? Und das kannst du ja früher gewesen sein, kein Problem. Ne? Was meint ihr, was ich schon alles gemacht habe in meinem Leben? Bernhard kann auch mitreden, Reinhold, wenn er hier wäre, der auch nicken. Also wir haben eine ganze Menge Blödsinn gemacht. Aber das hat sich alles geändert. Und jetzt sind wir geprüft, wert und unanklagbar. Jetzt wird es keinen geben, der sagen kann, der dürfte nicht predigen, weil er ne? das mal gewesen ist. Das ist Vergangenheit. Was jetzt ist, zählt. Also darauf kommt es an, nicht menschengefällig sein, die den Ärger mit dem Evangelium ertragen, priesterlich wirken und unanklagbar sein. Das wären zum Beispiel vier Punkte, die Gott gefallen und die zur Prüfung von ihm aus gedient haben, hier in den Worten des Paulus, damit er betraut wird mit diesem Evangelium. Und das ist natürlich auch eine große Verantwortung. Petrus sagt mal, wenn wir das Wort reden, reden wir es als Gottes Wort. Also in dieser Verantwortung, in diesem Bewusstsein musst du das machen. Und wir reden nicht, wie es Paulus auch an anderer Stelle dem Timotheus mal gesagt hat, um den Leuten die Ohren zu kitzeln. Also da gibt es ganz brillante Leute, die das sicher können mit allen möglichen Themen. Ich sage immer, du kannst den größten Mist erzählen, wenn du das richtig machst. Dann hören dir die Leute zu. Ne? Und wenn du was ganz Wichtiges, Intelligentes aus der Bibel erzählst und kannst das nicht richtig, dann laufen sie alle fort. Und merkst du, es kommt gar nicht auf den Inhalt an, wenn es um Menschengefälligkeit geht, sondern auf die Art und Weise, wie ich das mache. Und in Epheser, in Apostelgeschichte 19, da heißt es, dass es einen Aufruhr gab wegen des Weges. Die wurden ja damals der Weg genannt. Und was ich auch mal lesen will, ist, dass, das lese ich nicht, das erzähle ich euch bloß, Entschuldigung, das war der falsche Zettel, sondern was Jesus auch erlebt hat, in Johannes 6, das kennen wir doch, in Johannes 6 redet er davon, dass er das Brot aus dem Himmel isst. Und dann sagt er auch in Johannes 6 noch, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, hat äonisches Leben. Und was passiert da? Da gab es welche, die haben gesagt, wer kann das hören? Und sind fortgelaufen. Und wie werden die bezeichnet? Das steht in Johannes 6, es sind seine Jünger. Die sind schon mit ihm gelaufen, das waren sozusagen seine Anhänger. Seine Jünger, die Abelette, die lernen sind, heißt es ja, also die von ihm gelernt haben. Und dann redet er sowas in Johannes 6 und sagen, das kann man ja nicht anhören und gehen weg. Merkst du was, ne? Die sind ihm nur nachgelaufen, solange wie das für sie angenehm war. Und sobald es gegen ihre innere Einstellung war oder unangenehm, sind sie weggegangen. Also das ist das, was Paulus ja anmahnt und sagt, wir reden nicht nach Menschen. Das hätte Jesus also nicht sagen dürfen, damit die dabei bleiben. Aber dann hätte er ja einen ganz wesentlichen Aspekt seiner Lehre verleugnet. Und das konnte er natürlich nicht. Also so muss es auch uns ergehen. Gut, im Vers 5 heißt es dann, denn weder waren wir jemals schmeichlerisch im Wort, wie ihr wisst, noch infolge eines Vorwandes der Habgier. Gott ist Zeuge. Und im Vers 6, noch suchten wir Herrlichkeit von Menschen, weder von euch noch von anderen. Wir haben hier in diesen Versen, in diesen Versen 4 bis 6, vier vorbildhafte Verhaltensweisen, die Paulus hier aufzählt. Im Vers 4 haben wir gerade gehört, Gott zu gefallen. Im Vers 5 sagt er, keine schmeichlerische Rede oder kein schmeichlerisches Wort. Und im Vers 5 steht auch noch das dritte, nämlich ohne Habgier. Und im Vers 6 spricht er davon, nicht die Herrlichkeit oder die Ehre von Menschen zu suchen. Zu den vier Punkten will ich kurz was sagen, damit wir es einordnen können. Also wenn ich Gott gefallen will, das haben wir ja schon erwähnt, geht es darum, keinen Anstoß zu erregen. Eigentlich, wenn man das alles zusammenfasst, damit, wie Paulus den Gründern mal geschrieben hat, der Dienst nicht verlästert wird, weil dann sagen, welche ist so wie der will Christ sein oder so. Die anderen wissen ja immer besser, wie wir uns zu verhalten haben als wir selber. Und das wäre also nicht gut. Zum zweiten Punkt, Schmeichelerei. Da gibt es ein paar schöne Texte im Alten Testament. Ich muss jetzt nicht blättern, dauert wahrscheinlich zu lange, ich höre einfach dazu. Sprüche 29,5, da heißt es, ein Mann, der seinem Nächsten schmeichelt, bereitet ein Fangnetz vor seinen Schritten aus. Also Schmeichelei, damit fängt man die Leute. Und in Jesaja, da steht im 30, Vers 10, zu den Propheten, sagen die Leute, also die Juden, die Israeliten, Jesaja war ja noch Israel zum Teil ganz, die Israeliten sagen zu den Propheten, wenn ihr was seht, dann sagt uns Schmeicheleien und Täuschungen. Also wir wollen nicht wissen, was ihr wirklich seht, sondern sagt uns Schmeicheleien und Täuschungen. Jesaja 30, Vers 10. Also sie wollten betrogen werden. Ne? Die Leute wollten gar nicht die Wahrheit wissen. Und wenn wir das auf heute anwenden, Schmeichelei, dann können wir wirklich sagen, damit kannst du Menschen fangen, weil die wollen heute noch betrogen werden. Wenn du die Wahrheit sagst, kriegst du Ärger. Zum dritten Punkt, was die Habgier angeht, das sagt Paulus ja mehrfach, auch hier im Thessalonischer Brief. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und haben niemandes Geld begehrt. Also der hat nicht gepredigt, weil er Geld verdienen wollte, sondern hat selber gearbeitet, wie er das auch bezeugt hat. Also ist ganz klar, dass hier bei der Verkündung des Wortes es einzig und allein um dieses Evangelium geht. Und alles, was drumherum ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das regelt der Herr. Und der vierte Punkt war die Herrlichkeit, im Vers 6, und er redet, oder die Ehre wird es meist übersetzt. Und jetzt will ich euch mal original von Jesus vorlesen, was der zu diesem Punkt sagt. In Johannes 12 und in Johannes 5. Also wir suchen nicht die Herrlichkeit oder die Ehre von Menschen. Wenn das einer macht, der am Evangelium dient und meint, er muss das machen, damit er angesehen ist bei den Geschwistern oder was weiß ich wo. Was da passiert und was Jesus hier in Johannes 12 sagt, 42 und 43, da redet er von den Obersten, damals der Juden. Da heißt es, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Ja, positiv, ne? Ist doch schon mal toll. Wenn ein studierter Theologe gläubig wird, ne? Das ist doch was. Und dann heißt aber weiter, Achtung, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. Also ich bin gläubig, aber das ist falsch für mich. Hoffentlich merken die das nicht. Ne? Warum? Damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das war natürlich eine Schande. Denn, und jetzt kommt die Begründung, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre oder Herrlichkeit bei Gott. Also wer die Ehre von Menschen oder die Herrlichkeit von Menschen mehr liebt, mit anderen Worten, verleugnet Christus, steht da. Also wenn keiner weiß, dass ich Christ bin in meinem Dorf oder in meiner Stadt oder in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Firma, dann verleugnest du Christus, sagt Jesus. Also es ist bedenkenswert, darüber nachzudenken. Zweiter Punkt in Johannes 5, 44, da ist noch schlimmer. Da ist noch viel schlimmer. Johannes 5, Vers 44, da sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre, also Herrlichkeit voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht. Merkst du was? Wenn ich die Herrlichkeit oder Ehre von Menschen suche, habe ich keinen Glauben, sagt er hier. Wie könnt ihr glauben? Ihr habt gar keinen Glauben, weil er sucht ja Menschenehre. Und daran messe ich auch das Pauluswort, wenn er sagt, wir wollen Gott gefallen und nicht den Menschen, weil er hier ganz deutlich macht, in diesen vier Punkten zum Beispiel, worauf es ankommt. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur glauben, was geschrieben steht und das sozusagen. Also einfacher geht es wirklich nicht. Gerhard sagt immer, das ist einfach, das Geniale ist ganz einfach, ne? Das ist dein Spruch, gut. Und so ist es auch hier. Sag, was da steht, und das ist in Ordnung. Gut, und im Vers 7, ich mache ein Stück weiter, sagt er dann, obwohl wir vermochten, in Gewichtigkeit zu sein als Christi Apostel, also wir hätten ja auftreten können, wie ich bin hier der Größte, ich bin vielleicht hier der Längste, aber nicht der Größte. Also wir sind hier die Größten, wir sind Apostel, ne? Wir haben was, Gott hat uns eingesetzt und jetzt müsst ihr machen, was wir sagen. Das habe ich das letzte Mal gehört, diesen Spruch, auf einem großen Kongress in Frankfurt und auf dem ich das allerletzte Mal gewesen bin und meine Frau saß neben mir und hat mich ein bisschen festhalten müssen, damit ich nicht hier nach oben fliege. Ich bin dann rausgegangen. Da hat einer da unten gestanden von der Führung dieser Sekte und hat gesagt, ich sage es mit meinen Worten, ihr müsst machen, was wir euch sagen. Er hat das anders verpackt, aber es waren genau die Worte. Da habe ich zu ihr gesagt, zu meiner Frau, wenn wir jetzt zur Zeit Elias leben würden, da käme jetzt ein Blitz aus dem Himmel und da unten wäre weg. Ne? So einfach wäre das. Und da bin ich dann rausgegangen. Das war für mich unerträglich. Verstehst du, dass Menschen an sich binden mit solchen Ansprüchen? Das ist genau das, was hier Paulus nicht macht. Er sagt, wir hätten so auftreten können, weil wir Apostel sind. Aber wir haben das nicht gemacht. Und im zweiten Teil des Verses sagt er, wie er aufgetreten ist, sondern wir wurden unmündige, oder nach anderen Handschriften, wir wurden sanft. Es gibt zwei verschiedene Worte, unmündig und sanft in eurer Mitte, wie eine nährende Mutter, die ihre Kinder hegt. Also, wie sind sie geworden? Unmündige Kinder, meint er hier, solche, die zurückhaltend sind und was lernen, die begierig sind, die dabei sind, wisst ihr, wie Kinder sind, das ist was ganz Tolles. Ja, so sind sie geworden. Oder das zweite Wort, sanft, das unterscheidet sich nur durch einen Buchstaben. Bei dem einen steht noch ein N davor, sonst sind die völlig gleich. Da gab es wahrscheinlich Handschriften, die waren nicht ordentlich zu lesen. Da hat der eine dann eben unmündig abgeschrieben, der andere sanft. Kann ja vorkommen. Trifft aber beides zu, ne? Kannst beides stehen lassen, würde beides passen. Und so macht Paulus das auch bei den Galatern. Er nennt sie meine Kinder. Und hier im Thessalonischen Brief haben wir die interessante Kombination, dass hier in diesem Vers 2, Vers 7, er sagt, wir sind wie eine nährende Mutter, und im Vers 11 später, das wäre dann der dritte Teil, da sagt er, wir sind zu euch gewesen wie ein Vater zu seinen Kindern. Es kommt beides vor. Also die mütterliche und die väterliche Seite, die betont er hier. Das finde ich so großartig, dass hier uns Paulus sozusagen runterholt von unseren Ämtern, die wir ja hier gar nicht haben, sondern eben in den Gemeinden, das gibt es dann da alles hier. Wir haben eben von dem Mann in Rom gesprochen. Ne? Das ist ja wohl das höchste Kirchenamt dieser Kirche, nehme ich an. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Ne? Hans nickt, dann stimmt das. Und wenn wir den manchmal sehen in Nachrichten oder so, im Fernsehen, da sage ich zu Christa manchmal, guck mal, da ist so Jesus rumgelaufen. Ne? Und dann lachen wir. Wenn wir das sehen. Also ich finde das unmöglich, ne? Wie ein Mensch sich so gebärden kann und solche Ansprüche stellen kann. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Apostel gepredigt haben. Und das wollen Leute sein, die Nachfolger dieser Apostel sind. Also, und die Massen jubeln, ne? Die wollen betrogen werden. Genau wie es Paulus gesagt hat, auch an die Korinther. Wenn ich euch die Wahrheit sage, dann liebt ihr mich immer weniger, aber das macht nichts. Und wenn ihr betrogen werdet, den Leuten lauft ihr nach. Ne? Das ist bis heute so geblieben. Und dagegen sollten wir etwas unternehmen, zumindest bei uns persönlich und bei den Menschen, glaubenden Menschen, mit denen wir Umgang haben. So, und jetzt führt Paulus seinen Gedanken weiter aus in Vers 8 und sagt, also als so sehr Anhänglicher an euch, aber hier steht ein Wort, das gibt es noch einmal im Neuen Testament, als so sehr Anhänglicher an euch, wohlgefiel es uns, euch nicht allein das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern, Achtung, auch unsere eigenen Seelen, weil ihr uns Geliebte geworden wart. Also da muss man auch einen Blick drüber nachdenken. Sie sind so sehr Anhänglicher. Was steht in eurer Bibel? Ich habe das Wort nicht hergestellt.
Hingezogen.
Ah, gut. 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Anhängliche, hingezogen, ja, auch gut. Also hier siehst du etwas, dieses Wort hat die Menschen miteinander verbunden. Es war sozusagen eine innere, gleiche Ausrichtung. Und jetzt wohlgefiel es uns, nämlich den Aposteln, euch, den Thessalonischern, den Güdingern und den Gießern und wie sie alle heißen, nicht nur das Evangelium mitzuteilen, also das auch, was wir heute Morgen machen, sondern auch unsere eigenen Seelen. Was ist denn das? Wenn es dir wohl gefällt, nicht nur Lehre zu verkünden, sondern auch persönlich Anteil zu nehmen. Also auch mal zu erzählen, wie es dir geht, was du erlebt hast und dass du auch nur ein Mensch bist. Und nicht vollkommen im Sinne von dem Wort vollkommen, das steht ja eh nicht in unserer Bibel. Da steht ja vollendungsgemäß oder aufs Ziel gerichtet. Das wäre eigentlich die richtige Aussage. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt möchte ich zwei Bibeltexte lesen. Und wir sind ja keine Gemeinde, wo keiner Bibeltext liest. Ne? Ja, das muss also sein. Ne? Gut. Jetzt guck mal, was der Paulus den Korinthern zu diesem Gedanken sagt. 2. Korinther 12, Vers 15. 2. Korinther 12, Vers 15. Da heißt es, dass die Eltern für ihre Kinder sorgen vorher, und dann sagt er, ich werde aber am liebsten, Achtung, alles aufwenden und aufgebraucht werden für eure Seelen. Wenn ich auch, umso mehr ich euch liebe, weniger geliebt werde. Merkst du was? Die waren anhänglich, hat er hier zu den Thessalonichern gesagt. Und jetzt den Korinthern, dieser sogenannten Chaosversammlung, da sagt er, ich will mich am liebsten für euch aufbrauchen, aufwenden, also mich ganz euch geben. Auch wenn ihr mich immer weniger liebt. Ne? Die hatten ja ein bisschen Probleme. Und zu denen hat er sogar gesagt, von euch nehme ich gar nichts. Nicht damit er am Ende sagt, ich habe von euch gelebt. Sondern wenn ich euch predige, geben mir die Philipper was, damit ich nicht verhungere. Verstehst du also? Und denen sagt er hier aus vollem Herzen, ich möchte aufgebracht werden für eure Seelen. Also so weit muss man mal kommen. Ne? Also wenn da eine Gemeinde ist, die dich lieber von hinten sieht als von vorne, und dann musst du sie oder dürfst du sie öffentlich auch noch so nennen. Das ist für mich das Größte. Also dieses Predigen des Evangeliums alleine ist also nicht genug, sondern wir müssen auch noch uns umeinander kümmern, füreinander da sein, zusprechen, trösten, ermahnen und so weiter. Das hat er hier auf vorbildliche Weise auch gemacht und bezeugt. Und wenn wir jetzt mal ins Matthäus-Evangelium schauen, da ist es Jesus, der das sozusagen schon angekündigt hat. Er hat ja auch mal gesagt, wenn du mit mir gehst, kriegst du Ärger. Wenn du mit mir gehst, hast du nicht mal ein Bett, ne? Du musst, nimm mal einen Stein, wo du deinen Kopf hinlegst. Und die Füchse am Höhlen, er kennt das alles, und der Sohn des Menschen hat da gar nichts. Und jetzt sagt er Matthäus 10, 35 bis 39 etwas, was uns passiert, wenn wir das mit dem Evangelium ernst nehmen und worauf es ankommt, wenn du das machst. Matthäus 10, Vers 35 heißt es, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Ja, logisch, ne? Also das haben wir alles erlebt, ich selber ganz bestimmt, meine Frau auch. Und etliche unter euch bestimmen auch, dass das passiert. Dann heißt hier, dass Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Gehört auch dazu, ganz klar. Ne? Wenn du ernst machst mit dem Evangelium, kriegst du Ärger in deiner Familie, wenn die nicht auch so denken wie du, vorausgesetzt. Und dann heißt es noch, das ist ja ganz wichtig, auch das haben wir erleben dürfen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ja, das ist uns alles klar. Ne? Es ist nichts unklar an den Worten. Aber jetzt setzt er noch einen oben drauf. Ne? Es wird noch schlimmer. Im nächsten Vers 39. Wer seine Seele findet, wird sie verlieren. Bei euch steht wahrscheinlich Leben. Und wer seine Seele verliert, um meinetwillen, wird sie finden. Ja, wenn dir das mit Leben besser gefällt, ist in Ordnung. Für mich ist Seele mehr als Leben. Weil was ist denn die Seele? Die Seele, wir haben das vorhin schon mal gehabt beim Paulus, ist ja das Wesenhafte des Menschen, das ist deine Persönlichkeit. Das heißt also, deine ganze Persönlichkeit, wenn du deine eigentliche Persönlichkeit in die Waagschale wirfst für das Evangelium, dann ist das in Ordnung. Wenn du aber deine Seele retten willst, indem du menschengefällig redest, wir haben ja das Thema, wir gefallen Gott und nicht Menschen, dann wirst du deine Seele verlieren, sagt er. Und wenn wir die Heilsgeschichte betrachten und die Heilsordnungen, dann gibt es also auch Glaubende, die zu einer späteren Zeit erst wieder aus ihrer Gerichtszeit herauskommen. Also die müssen Erziehungszeiten durchmachen. Wenn also jemand seine Seele, seine Persönlichkeit wichtiger findet als das Evangelium, wird er diese Persönlichkeit verlieren. Und wenn jemand die Persönlichkeit nicht als wichtiger erachtet, sondern das Wort oben anstellt, wird er diese Persönlichkeit gewinnen, nämlich behalten. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt, den Jesus schon andeutete und den die Apostel auch gelebt haben. Ich komme zum letzten Vers, ganz kurz noch. Da sagt er, Nacht und Tag haben wir gearbeitet, um nicht euch beschwerlich zu fallen. Und so her wollten wir euch das Evangelium Gottes. Ja, als er die Abschiedsrede hielt in Milet, hat er die Ältesten von Ephesus noch hergeholt, in Apostelgeschichte 20, kannst du das nachlesen, das spare ich mir jetzt. Da sagt er, ich habe gearbeitet, ich habe nicht euer Gold und Silber gewollt, sondern die Bedürfnisse, die ich hatte, da habe ich mit meinen Händen gearbeitet. Er hat sich also überall, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums galt, nicht eingekauft, sondern er hat freiwillig das Evangelium verkündet, wie es von ihm vom Herrn aufgetragen worden ist. Und deshalb, der Rest hat sich von selbst ergeben. Und deshalb hat Jesus recht, er hat schon mal gesagt in seiner Bergpredigt, wenn ihr die Regentschaft Gottes als erstes sucht, dann wird euch alles andere hinzugefügt. Und genau das haben die Apostel erlebt. Und genau so funktioniert das auch heute noch.